HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwind, guten Tag.
Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Die Infektionsketten sind teilweise, und das ist die neue Qualität, nicht nachzuvollziehen.
And that's why I think it's a warning. Warning. Warning.
Wir haben alle Mitgliedstaaten aufgefordert, ihren Pandemieplan zu überarbeiten. Alle Mitgliedstaaten müssen uns über den Stand ihrer Vorkehrungen informieren und wie sie angewendet werden sollen.
Also es ist eine Atemwegserkrankung und es wird über Husten- und Tröpfcheninfektionen übertragen. Dadurch, dass man angehustet wird oder dass man letztendlich kontaminierte Luft einatmet.
How insidious was this virus? Warning.
Warning. Es gibt insgesamt mehr schwere Verlaufsfälle und auch mehr Todesfälle, als bei der normalen Grippe der Fall ist. Das heißt, es ist ein sehr schweres Krankheitsgeschehen.
That virus on my golden teeth. Oh, Corona.
Wir haben tatsächlich schon ein bisschen mehr Lebensmittel, die sich etwas länger halten, gekauft.
Ich versuche halt noch keine Panik zu haben. Da im Moment weiß keiner genau, wo man steht.
Die Normalbevölkerung hat überhaupt keinen Grund, irgendetwas anders zu machen. Auch nicht die mit Grunderkrankungen.
Warning. Warning. Warning.
Vor 2 Jahren sind allein in Deutschland gut 25.000 Menschen an der Influenza gestorben. Die Grippe zog um die Welt, wie in jedem Winter. Im Jahr davor zählten die Gesundheitsbehörden in Deutschland knapp 23.000 Tote. Und noch immer sind nicht einmal alle Ärzte gegen die Grippe geimpft und beim Pflegepersonal ist es nur ein Drittel. Und auch in diesem Jahr sind es schon weit über 100 Grippetote in Deutschland. Wir aber haben Angst vor dem Coronavirus. Wir bunkern Schutzmasken und Schutzanzüge, lesen von Hamsterkäufen und fragen bang, ob die Behörden wohl vorbereitet sind. Und was das alles für die Wirtschaft bedeuten könnte, wenn es denn kommt wie in Italien und ganze Dörfer und letztlich Städte dicht gemacht werden. Was geht da wohl vor in uns? Weshalb erscheint uns ein Grippevirus, gegen das wir eine Impfung haben, so wenig gefährlich, dass wir uns nicht impfen lassen? Obwohl wir wissen, dass eben solche Viren in der Vergangenheit tödlicher waren als alles, was wir von Corona bislang gehört haben. Wie viel am Coronavirus ist eigentlich Hysterie und wie viel tatsächlich schon Pandemie? Lässt sich das überhaupt noch auseinanderhalten? Epidemie, Pandemie, Hysterie, Alarmismus und Realität. Der Tag in HR2 Kultur. Nun also doch. Corona in Deutschland, Ausbruch in Nordrhein-Westfalen, wo Infizierte zur Kappensitzung gegangen sind und der Karneval zum Virenherd wurde, und Krisenstab in Berlin. Der hat, neben der Vorbereitung auf die Umsetzung der vorhandenen Pandemiepläne, auch gleich eine gewichtige Aufgabe zusätzlich. Eine Einschätzung der Gefahren, die von der internationalen Tourismusmesse ITB ausgehen, die am 4. März in Berlin eröffnet werden soll, also nächste Woche. Christopher Jenert aus Berlin.
Die Lage hat sich verändert und darauf müsse man jetzt reagieren. So lässt sich das zusammenfassen, was Gesundheitsminister Jens Spahn und Innenminister Horst Seehofer am Nachmittag gesagt haben.
Wir befinden uns am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. In jedem Fall geht es natürlich weiterhin darum, das Ausbruchsgeschehen zu verlangsamen. Und auch in dieser Lage, in dieser neuen Lage, müssen wir zeigen, dass wir alles tun als Bund, als Staat, als Bundesregierung, um unsere Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu schützen. Und genau darum geht es eben mit der Einrichtung dieses Krisenstabes.
Der Krisenstab setzt sich jetzt regelmäßig zusammen und berät, wie es weitergehen soll. Hat die Lage sich wieder verändert und braucht es weitere Maßnahmen oder nicht? Innenminister Seehofer sieht die Aufgaben des Krisenstabs so.
Die Infektionsketten in Deutschland zu unterbinden und auf der anderen Seite Infektionsketten nach Deutschland in den Griff zu bekommen.
Sprich, genau überwachen, wer kommt woher nach Deutschland und ist derjenige infiziert oder hatte Kontakt zu einem Infizierten. Dazu gibt es schon jetzt bei Flügen die sogenannten Aussteigerkarten. Auch bei Schiffsfahrten sollen die zum Standard werden und auf freiwilliger Basis auch bei Zug- und Busfahrten.
Im Luftverkehr ist es möglich, da gibt es die gesetzliche Grundlage. Im Schiffsverkehr auch und im Bahn- und Busverkehr haben wir keine unmittelbare Rechtsgrundlage. Deshalb hat man im Krisenstab gesagt, die Bahn und die privaten Busunternehmen sollen morgen im Krisenstab sagen, ob sie dieser Aufforderung folgen.
Das heißt, jeder müsste dann eine solche Karte ausfüllen und könnte im Fall des Falls kontaktiert werden und im Zweifelsfall auch isoliert, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und man müsse auch schauen, wie man mit Großveranstaltungen umgehe. Horst Seehofer nennt da zum Beispiel die internationale Tourismusbörse mit vielen Besuchern oder Ausstellern, zum Beispiel aus China. Für die Absage von großen Fußballspielen wie in Italien sieht Seehofer im Moment aber keinen Bedarf. Auch die Olympischen Spiele in Japan sieht er noch nicht gefährdet. Auch Sperrzonen wie in Italien, wo ganze Städte abgeriegelt werden, seien nicht sinnvoll. Und das würde auch das Robert-Koch-Institut nicht empfehlen, so dessen Chef Lothar Wieler am Vormittag.
Wir haben keinen Anlass, das zu erwarten.
Es kann auch jeder Einzelne dafür sorgen, dass sich das Virus nicht weiter ausbreitet und sich mehr Menschen damit anstecken. Nicht in die Hand niesen oder husten, sondern in die Armbeuge, oft die Hände waschen oder auch nicht einfach ohne Termin mit Symptomen zum Arzt kommen, so der Gesundheitsminister.
Sondern idealerweise telefonisch Kontakt aufnehmen, die eigenen Kontakt zu anderen erstmal einstellen.
Am Ende bleibt, die Lage ist nicht einfach. Panik wäre aber auch fehl am Platz. Trotzdem ist Vorsicht geboten, sagt Horst Seehofer.
Der Begriff Beginn einer Epidemie heißt, es wird auch eine weitere Entwicklung nach oben geben. Das ist auch eine ehrliche, klare Aussage gegenüber unserer Bevölkerung, weshalb eben das Menschenmögliche zum Schutz getan werden muss.
Die Bewertung der Situation kann sich also jederzeit wieder ändern.
Inzwischen hat Horst Seehofer schon gesagt, er sei dafür, die internationale Touristikbörse in Berlin abzusagen. Und zugeschaltet jetzt Alexander Kekulé, Professor für medizinische Mikrobiologie und Virologie an der Universität Halle-Wittenberg. Guten Tag.
Guten Abend.
Sie sind einer der Mahner unter den Virologen, die jetzt ständig gefragt sind, in den Medien Prognosen zum Coronavirus abzugeben. Sie haben aber auch keine Glaskugel, deshalb fragen wir lieber mal, sind wir in Deutschland ausreichend vorbereitet? Denn das ist ja die Gretchenfrage zurzeit. Können wir mit einer Epidemie umgehen?
Das kommt sehr darauf an, wie die Epidemie sich entwickelt und was wir die nächsten Tage machen. Ich bin ja deshalb ein Mahner, weil ich, glaube ich, der Einzige war unter den Fachleuten, der von Anfang an gesagt hat, dass wir uns viel besser vorbereiten müssen, dass wir zum Beispiel Einreisekontrollen machen müssen, was ab jetzt angeordnet wurde, habe ich, glaube ich, vor über 4 Wochen verlangt. Was jetzt dringend notwendig ist, ist, dass wir wirklich alle Menschen testen im Land, die sich bei denen Atemwegserkrankungen auftreten, also die Grippesymptome haben, dass man zumindest bei den schweren Fällen auf jeden Fall automatisch einen Coronavirus-Test macht. Das hätte man meiner Meinung nach schon seit Wochen machen müssen, weil man dadurch einen Überblick bekommt, wie viele Fälle wir überhaupt im Land haben.
Sie meinen aber jetzt nicht jemand, der einen Schnupfen hat.
Nein, ich denke daran, dass Menschen, die also eine schwere Grippe haben, also der erste Schritt wäre, weil wir natürlich auch nicht beliebig viele Tests zur Verfügung haben, erstmal die zu testen, die ins Krankenhaus müssen oder die sich beim Arzt vorstellen und denen es richtig schlecht geht, wo der Arzt dann sagt, Mensch, das ist eine schwere Grippe und das muss dann automatisch die Paralleltestung auf das Coronavirus zur Folge haben. Warum ist das so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil wir jemanden, der ganz am Anfang steht einer Erkrankung oder einer Infektionskette, wenn wir diese Menschen kennen, dann ist das eigentlich nichts Schlimmes. Die müssen dann 2 Wochen zu Hause bleiben, die werden behandelt, aber sie stecken niemand anders mehr an. Wenn wir aber diese allerersten Fälle übersehen, dann kommt es eben zu Ausbrüchen wie in Norditalien und dann sind die Maßnahmen, die man hat, sehr begrenzt und auch viel drastischer.
Sie gehören ja zu den Medizinern, die Pandemiepläne mit ausarbeiten oder mit ausgearbeitet haben. Dabei ging es bislang meist um die Influenza, also um die Grippe. Können wir mit diesen Pandemieplänen, die wir haben, auch mit dem Coronavirus umgehen oder muss danach gebessert werden, weil das anders ist?
Ja, wir haben ja die Pandemiepläne seit den 1990er Jahren entwickelt. Wir hatten die ersten Pläne gemacht, bevor es den Generalplan vom Robert-Koch-Institut gab. Danach wurden dann in den Ländern Pläne gemacht. Inzwischen ist es sehr weit entwickelt. Wir haben in den ganzen Krankenhäusern auch die Verpflichtung, sich vorzubereiten. Es gibt hier nur leider eben, wie Sie richtig fragen, einige Besonderheiten. Nummer eins ist, dass wir die ganzen Pläne natürlich für eine Grippe gemacht haben. Da war immer die Vorstellung, dass wir auch Medikamente dagegen haben. Also Tamiflu und Relenza sind die 2 Präparate, die auch eingelagert wurden von den Landesregierungen. Aber so wie es aussieht, helfen die hier nicht. Das Zweite ist, dass wir bei der Grippe relativ gut wissen, wer so die Risikogruppen sind. Wir wissen, dass alte Menschen und kleine Kinder und bestimmte Erkrankungen besonders gefährdet sind. Hier bei dieser neuen Erkrankung ist es so, dass auch Menschen im mittleren Lebensalter, die vorher gesund waren, auch dran sterben können. Und es ist auch so, dass diese Erkrankung von der Letalität, also von der Quote der Menschen, die daran sterben, in der Größenordnung von mindestens zehnmal so gefährlich wie die Grippe ist. Das hat übrigens der Präsident des Robert-Koch-Instituts
heute früh gesagt.
Und man muss dann wirklich dagegenhalten, dass er die letzten 4 Wochen das genau andersrum erklärt hat.
Aber das Interessante ist ja, dass wir gar nicht, oder ich habe es zumindest so nachgelesen und auch nachgefragt und die Antwort bekommen, dass wir gar nicht wissen, wie viele Corona-Kranke, also Infizierte es eigentlich gibt. Deshalb wissen wir gar nicht, wie hoch die letale Marge ist, also wie viele Menschen wirklich sterben.
Da gibt es Schätzungen, die Zahlen gehen da rauf und runter. Es ist so, dass seit ungefähr 4 Wochen ist meine Schätzung, die ich aufgrund einer Annahme einer Dunkelziffer in China gemacht habe, in der Größenordnung von 0,5% Letalität, also jeder 200. Es ist aber so, dass die offizielle Zahl der WHO, die seit 3 oder 4 Tagen bekannt ist, sagt, dass 0,7%, also in der gleichen Größenordnung, daran sterben. Wir haben nur das Phänomen, dass wir in Wuhan, wo die Krankheit in China ursprünglich ausgebrochen ist, eine viel höhere Todesziffer haben. Die liegt zwischen 2 und 4%. Und keiner weiß genau, woran das liegt. Die Weltgesundheitsorganisation hat das nicht weiter kommentiert, was dann auch in den Medien natürlich zu widersprüchlichen Interpretationen führt. Meines Erachtens ist es so, dass wir in Wuhan eben eine besonders hohe Ziffer von Personen haben, die krank sind, aber nicht zum Arzt gehen und sich nicht registrieren lassen. Und dadurch wird scheinbar der Anteil der Todesfälle höher. Oder andersrum gesagt, wir müssen in Deutschland erstmal für die Planung davon ausgehen, dass etwa jeder 100. bis jeder 200. an dieser Erkrankung sterben würde.
Und die empfehlen jetzt, dass wir umfangreich auf das Coronavirus testen. Das heißt, wir sollen Infizierte suchen, statt zu warten, bis die sich mit Symptomen selber melden, weil sie denken, sie könnten das haben.
Ja, natürlich. Ich bin da grundsätzlich der Meinung, wissen Sie, das ist so ein komplexes Gebiet, dass dann immer wieder der Bürger selber dann die letzte Verteidigungslinie sein soll. So pauschale Vorschläge, dass man sich in den Ellbogen niesen soll und sich die Hände waschen soll, das lässt die Leute ja auch irgendwie hilflos. Ich erwarte da schon, dass der Staat etwas tut und ganz konkret Maßnahmen ergreift. Und hier sind wir in folgender Situation. Wir haben 2 verschiedene Methoden, so eine Epidemie zu bekämpfen. Das sind ja Standardprogramme, die es auch in anderem Zusammenhang schon entwickelt wurden. Stufe 1 ist, dass wir Fälle, die auftreten, einzelne Infektionsketten frühzeitig erkennen und dann alle Kontakte in Quarantäne stecken und die Kranken isolieren. Das ist in München perfekt vorgemacht worden, wie man das macht. Heute ist der letzte Patient entlassen worden. Das können wir in Deutschland auch viel besser als der Iran oder Südkorea oder ähnliches. Nur wenn wir diese erste Stufe, wo wir die Ausbruchsketten frühzeitig erkennen, wenn wir die verpassen, dann muss man im Kopf haben, jeder einzelne Kranke steckt statistisch etwa jeden 10. mit dem er Kontakt hat, an. Also 1:10 ist ungefähr das Verhältnis von Kontakten. Das heißt, es breitet sich dann doch lawinenartig aus, wenn man den Anfang nicht erwischt. Und dann hat man als 2. Stufe, wenn man das verpasst, eben nur noch die Möglichkeit, ganze Regionen abzusperren, wie das in Norditalien passiert ist. Und diese Absperrungsmaßnahmen sind letztlich völlig verzweifelte Reaktionen, weil sie immer davon ausgehen müssen, dass sie nicht alle erwischen dabei. Die Leute fliehen ja auch zum Teil aktiv, wenn sie wissen, dass die ganze Region gesperrt wird.
Das ist ja auch in Norditalien passiert. Heute ist ein Zug gestoppt worden, weil darin ein Mensch saß, der aus Italien kam und Erkältungssymptome zeigte. Am Ende war der Mann nicht infiziert, hat der Schnelltest gezeigt und durfte weiterfahren. War das jetzt Aktionismus, Panik oder finden Sie sowas dann angemessen?
Das finde ich nicht angemessen und das war ein typisches Beispiel, was passiert, wenn die Menschen, die da im Zug zuständig sind und die lokalen Gesundheitsbehörden, die natürlich auch überfordert sind, dann keine klaren Informationen haben. Es hat überhaupt keinen Sinn, einzelne hustende Personen bei der Einreise zu hindern. Sie müssen daran denken, dass wir ja auch eine Grippewelle im Land haben, die in der Größenordnung von 100.000 Fällen schon gemeldet hat, jetzt aktuell in der Grippe. Das heißt also, das Grippeproblem ist viel größer und jemand, der hustet, hat mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Grippe. Es ist auch nicht sinnvoll, jetzt einen Zug zu stoppen, wenn links und rechts die Autos auf den Autostraßen vorbeifahren, wo jemand sitzt, der natürlich viel kränker sein könnte. Nein, was wir wirklich machen müssen, ist uns einen Überblick verschaffen, was in unserem Land los ist und dieses kurze Zeitfenster, was wir haben, was wir schon seit einigen Wochen nicht genutzt haben, dieses kurze Zeitfenster nutzen, dass wir die wenigen Fälle, die auftreten, sofort identifizieren. Wenn wir die Personen, die zum Beispiel beim Karneval da offensichtlich im Rheinland krank sich dorthin geschleppt und andere angesteckt haben. Wenn wir die sofort identifiziert hätten, dann wären die doch da nicht hingegangen. So keiner geht doch auf den Karneval, wenn er weiß, er hat das Coronavirus.
Alexander Kekulé, Professor für medizinische Mikrobiologie und Virologie an der Universität Halle-Wittenberg. Vielen Dank. Epidemie, Pandemie, Hysterie, Alarmismus und Realität, der Tag in HL2 Kultur. Was jetzt kommt, stammt aus dem Buch »Die Welt im Fieber«. Darin behandelt Laura Spinney die spanische Grippe, die nach dem Ersten Weltkrieg eine Pandemie auslöste, zuerst in Spanien, daher der Name. Dem Buch 1918 »Die Welt im Fieber« entnehmen wir jetzt erst einmal den ersten historischen Beleg für eine Grippeepidemie überhaupt.
Irgendwann um die Wintersonnenwende des Jahres 412 vor Christus wurden die Einwohner von Perinthos, einer Hafenstadt am Marmarameer, im damaligen Nordgriechenland von Husten geschüttelt. Die Perinther klagten auch über weitere Symptome, rauer Hals, Schmerzen, Schluckbeschwerden, Lähmungen der Beine, Nachtblindheit. Ein Arzt namens Hippokrates schrieb all dies nieder und der Husten von Perinth wurde die erste schriftliche Schilderung einer Krankheit, bei der es sich vermutlich um die Influenza handelte. Vermutlich deshalb, weil bestimmte Symptome nicht zu passen scheinen. Nachtblindheit, Lähmung der Gliedmaßen. Dass diese Symptome einbezogen wurden, bereitete den Medizinhistorikern anfangs Kopfzerbrechen, bis sie erkannten, dass Hippokrates den Begriff Epidemie anders definierte als heutzutage üblich. Tatsächlich hat Hippokrates das Wort Epidemie wörtlich im ganzen Volk als erster im medizinischen Sinne verwendet. Davor hatte man den Begriff auf sämtliche Phänomene angewandt, die sich in einem Land ausbreiten können, vom Nebel über Gerüchte bis hin zu Bürgerkriegen. Hippokrates jedoch beschränkte ihn auf eine Krankheit und definierte dann den Begriff Krankheit neu. Die alten Griechen waren der Auffassung, Krankheiten seien spirituellen Ursprungs, eine Strafe der Götter für irgendein Fehlverhalten. Den Ärzten, die teils Priester, teils Magier waren, fiel die Aufgabe zu, die Götter mit Gebeten, Zaubersprüchen und Opfern zu besänftigen.
Epidemie, Pandemie, Hysterie, Alarmismus und Realität. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Und tatsächlich fragen wir uns, wie viel von der derzeitigen Aufgeregtheit ist eigentlich angebracht? Oder andersherum, warum haben wir uns nicht vor 2 oder vor 3 Jahren in kollektiver Panik befunden? Damals nämlich starben in Deutschland allein Tausende an der Influenza, an der Grippe. Und das, obwohl es eine Impfung gab und jedes Jahr aufs Neue eine gibt. Thorsten Schweinhardt.
Jedes Jahr ist sie wieder da, mit Kopf- und Gliederschmerzen, hohem Fieber, Husten und Schnupfen. Seit dem 16. Jahrhundert gibt es schriftliche Berichte über die Krankheit mit den 1000 Namen. Man liest von Flussfieber, Ziep, Pips oder der Kürbiskrankheit wegen der heftigen Kopfschmerzen. Mittlerweile hat sich die Bezeichnung Influenza durchgesetzt, italienisch für Einfluss. Gemeint war wohl ursprünglich der Einfluss von kalter Luft auf den Menschen, denn man erkannte schnell, die Grippe kommt vor allem im Herbst und Winter. Das Wort Grippe leitet sich vermutlich vom russischen Wort Kripu, Heiserkeit, ab. Virologen wissen, die nächste Grippesaison kommt bestimmt und damit auch die nächste Grippewelle. Da besteht nämlich ein Unterschied. Die Grippesaison bezeichnet die Zeit, in der die Influenzaviren sich hauptsächlich verbreiten. Das ist die Zeit zwischen der 40. Kalenderwoche des laufenden und der 20. Kalenderwoche des nächsten Jahres, also etwa von Anfang Oktober bis Mitte Mai. Von einer Grippewelle spricht man im Zeitraum erhöhter Grippeaktivität. Üblicherweise rollt die jährliche Grippewelle irgendwann im Januar an und flaut irgendwann gegen März wieder ab. Manchmal dauert sie aber auch bis in den April. Jede Grippesaison verläuft anders. Das liegt daran, dass gerade Grippeviren dazu neigen, sich immer wieder zu verändern. Es ist schwer vorherzusagen, wie heftig die kommende Grippewelle ausfallen wird. So brachte die Grippesaison 2017-18 in Deutschland die Grippewelle mit der höchsten Todesrate seit 30 Jahren. Schätzungen gehen von rund 25.000 Todesopfern aus. Im Jahr davor waren es mit rund 23.000 etwas weniger. Für jede Grippesaison gilt, besonders gefährdet sind Kleinkinder, aber auch Senioren und Menschen mit einer Vorerkrankung. In 2017-18 sorgte die hohe Zahl der Influenza-Notfälle für Engpässe in vielen Krankenhäusern. Manche Patienten mussten deshalb in mehrere hundert Kilometer entfernte Kliniken gebracht werden. Ein Zeitverlust, der auch gefährlich werden kann, sagt Notfallarzt Detlef Rupp.
Ein Patient, der sehr gefährdet ist, weil er halt auch älter ist und somit diese Erkrankung natürlich viel gefährlicher ist für ihn, der muss natürlich auch in einer gewissen Zeit dann mal versorgt werden. Und wenn sie das zeitnah nicht unterkriegen, dann kann das unter Umständen auch mal tödlich sein, natürlich. Wir haben zum Beispiel in der letzten Zeit Verlegungen gehabt aus dem Rhein-Main-Gebiet zum Beispiel nach Erfurt. mit dem Hubschrauber dann.
Grund für die Heftigkeit der damaligen Grippeepidemie war das häufige Auftreten von Influenza B Yamagata. Dieser Virentyp sorgte oft für einen schweren Verlauf der Krankheit. Hinzu kam, dass gegen Influenza B nur ein Vierfach-Impfstoff half, der aber von den Krankenkassen nicht bezahlt wurde. Viele Menschen ließen sich deshalb gar nicht erst impfen. In der Folgesaison 2018-19 dagegen war der Run auf die Grippeimpfung so stark, dass der Impfstoff schnell knapp wurde und schließlich ausging. Das lag wohl an den Erfahrungen aus dem letzten Grippewinter, sagt Jürgen Schneider, Geschäftsführer des Hessischen Apothekerverbands.
In dem Umfang war man wahrscheinlich darauf nicht eingestellt. Wir haben ja in den letzten Jahren insgesamt einen ganz, ganz erheblichen Rückgang der Impfquote bei den Grippeschutzimpfungen gehabt.
Trotzdem verlief diese Grippesaison vergleichsweise mild, auch weil die meisten Grippefälle durch weniger aggressive Influenza-A-Viren verursacht wurden. Doch auch in 2018-19 ging die Zahl der Todesopfer in die Zehntausende, wie bei jeder neuen Grippewelle. Von Panik und Quarantänemaßnahmen, wie jetzt bei Corona, war aber in keinem der letzten Grippewinter etwas zu spüren. Weder Atemschutzmasken noch Desinfektionsmittel waren damals ausverkauft.
Professor Stefan Becker, Direktor des Instituts für Virologie der Uni Marburg und Koordinator neu auftretender Infektionskrankheiten des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Guten Tag.
Ja, hallo.
Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, eben haben wir ihn schon mal zitiert bekommen, hat heute Morgen gesagt, das Coronavirus sei tödlicher als das Grippevirus. Eben haben wir gehört, dass vor vergangenes Jahr 25.000 Menschen allein in Deutschland an der Grippe gestorben sind. Wie passt das zusammen?
Ja, das passt dadurch zusammen, dass momentan die Anzahl der Grippevirus-Infizierten so hoch ist und dass dann auch eine relativ niedrige Letalität eben dann zu diesen enormen Zahlen führt. Wir wissen allerdings, glaube ich, noch nicht wirklich genau, wie hoch die Letalitätsrate bei dem neuen Coronavirus ist.
Also Ihr Vorgänger, Herr Kekkele, sprach eben in der Sendung davon, dass man denkt, so 2-3%. Aber das SARS-Virus, wenn es um die Letalität geht, also um die Anzahl der Toten gemessen an der Zahl der Infizierten, dann war das erste SARS-Virus, das ja auch ein Coronavirus war bei der Pandemie 2002, 2003, deutlich aggressiver. Damals sind um die 10% der Infizierten gestorben. Es waren nur insgesamt sehr viel weniger als jetzt infiziert. Heißt das, die schiere Masse der Infizierten macht es dann am Ende?
Ja, die Masse der Infizierten ändert natürlich nichts an der Letalitätsrate des Virus, aber das ändert natürlich etwas an der Zahl von den Toten, die dann tatsächlich dran sterben. Ja.
Mhm. Genau. Was unterscheidet eigentlich dieses Coronavirus von dem ersten SARS-Virus und von einem Grippevirus? Ist das ansteckender, dieses neue Virus?
Also es sieht so aus, als ob das neue Virus wirklich leichter übertragen wird als das erste SARS-Virus von 2003. Es ist aber... Und wir wissen noch nicht so genau, wie ansteckend dieses neue Virus wirklich ist, ob das eben in der gleichen Größenordnung liegt, dann schließlich wie die Influenza. Wahrscheinlich ist die Influenza noch ein bisschen ansteckender als das neue Coronavirus.
Jetzt wird überall im Land desinfiziert. Auch hier im HR gehen derzeit Putzleute herum und putzen im wahrsten Sinne des Wortes die Klinken. Nachher wird das Funkhaus wahrscheinlich sauberer sein als je zuvor. Die Frage ist nur, hat das Sinn? Überlebt das Virus auf Türklinken?
Genau, das ist eine Frage, die wir auch noch nicht richtig beantworten können. Allerdings ist die Erfahrung mit anderen Coronaviren so, dass die Coronaviren für eine Zeit lang tatsächlich noch infektiös sind auf Oberflächen, also auch Türklinken. Und wenn man jetzt gerade zufälligerweise vorbeikommt, wenn jemand anders auf deinen Tisch gehustet hat und man greift mit der Hand da rein und kommt dann mit der Hand ins Gesicht, in die Augen oder Nase, Mund, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht null, dass man sich dabei ansteckt.
Aber ich meine, jetzt muss ich mal den Mikrobiologen fragen. Ein Virus hat doch gar keinen eigenen Stoffwechsel. Nach unseren normalen Kriterien in der Biologie ist es doch eigentlich deshalb gar kein Lebewesen, kein richtiges. Aber es kann trotzdem ohne Kontakt zu einem fremden Körper leben?
Nein, das genau das. Ich habe gesagt, es ist nicht infekt, es ist infektiös, nicht, dass es lebt. Mhm. Also das kann einfach so die Eigenschaften, Zellen zu infizieren, für eine Zeit lang behalten. Und die Viren sind ja darauf angewiesen, dann eben sich in unseren Zellen zu vermehren. Also sie brauchen ganz dringend unsere Zellen, ohne das können die sich nicht vermehren. Aber wenn die dann, wenn es diesem Virus gibt, was auf dem Tisch liegt, gelingt, in unsere Zellen einzudringen, dadurch, dass wir es eben mit der Hand in die Augen bringen oder in die Nase oder in den Mund, dann kann es sich noch vermehren, für eine gewisse Zeit allerdings nur.
Es kann also nur eine gewisse Zeit, jetzt muss ich mal das Wort wieder nehmen, überleben, obwohl wir sagen, es ist kein Lebewesen. Ja,
ja.
Sie forschen in Ihrem virologischen Labor derzeit auch am neuen Coronavirus. Wir wissen, dass es dauert, bis eine Impfung gegen ein Virus entwickelt ist. Aber haben Sie vielleicht eine Chance, ein bereits vorhandenes Medikament zu finden, das gegen dieses neue Virus jetzt hilft, sodass man Infizierten helfen kann?
Also es gibt, jetzt haben Sie einmal Impfstoffe angesprochen, zum anderen mal Medikamente.
Genau, die schon auf dem Markt sind vielleicht.
Genau, ja. Es gibt momentan den Versuch, auf dem Markt befindliche Medikamente bei den Menschen anzuwenden, die mit dem neuen Coronavirus infiziert sind. Es gibt eine klinische Studie in China. Ich habe über die Ergebnisse noch nichts gehört, aber man versucht das natürlich. Das ist natürlich die schnellste Möglichkeit, irgendwas gegen dieses neue Virus zu machen, wonach wir ja alle händeringend suchen.
Bisher hören wir von den Ärzten, die Corona-Infizierte behandelt haben, dass die meisten Infektionen glimpflich verlaufen. Wer ist denn eigentlich gefährdet durch dieses Coronavirus? Wissen wir das? Herr Kekulé hat gerade gesagt, es sind auch Menschen gestorben, die man beim Grippevirus zum Beispiel nicht für gefährdet hält, also gesunde, mittelalterliche Menschen.
Ja, das ist richtig. Das ist aber auch bei Influenza ist das natürlich so eine statistische Frage. Also natürlich sterben auch an Influenza jüngere Menschen. Das kommt auf das Influenza-Virus drauf an, was jetzt gerade kursiert. Zum Beispiel war bei der Pandemie im Jahr 2009 waren relativ viele, also Menschen im mittleren Alter zwischen 20 und 40 besonders betroffen. Und jetzt bei diesem Coronavirus sieht es auch so aus, dass die Menschen, die sowieso für Infektionen für die Infektion besonders gefährlich sind, weil sie eben ein schwächeres Immunsystem haben oder weil sie andere Vorerkrankungen haben, dass die ebenfalls von dem neuen Coronavirus besonders betroffen sind.
Und Kinder auch? Wissen wir das?
Also wir wissen, dass Kinder infiziert werden können. Allerdings ist die Anzahl der infizierten Kinder relativ niedrig. Aber Kinder können ebenfalls erkranken.
Professor Stefan Becker, Direktor des Instituts für Virologie der Uni Marburg. Recht herzlichen Dank. Epidemie, Pandemie, Hysterie, Alarmismus und Realität, der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit einem Zitat aus dem Buch 1918, Die Welt im Fieber über die spanische Grippe.
Die große Mehrheit der an der spanischen Grippe Erkrankten spürte die üblichen Grippesymptome, rauer Hals, Kopfweh, Fieber. Und so wie man sich von der normalen Grippe erholt, erholten sich auch die meisten der im Frühling 1918 erkrankten Menschen. In seltenen Fällen waren Todesfälle zu beklagen, doch so traurig dies sein mochte, so wenig überraschend kam es auch. Im Winter war man das schließlich gewöhnt. Als die Krankheit jedoch im August wiederkehrte, hatte sie nichts mehr von der normalen Grippe an sich. Zwar begann sie mit den bekannten Grippesymptomen, nahm dann aber rasch einen dramatischen Verlauf. Zum einen waren schon die Symptome schlimmer, zum anderen trat als Komplikation häufiger eine Lungenentzündung auf. Tatsächlich gingen die meisten Todesfälle auf das Konto der bakteriellen Pneumonie. Nach kurzer Zeit litten die Patienten an Atemproblemen. Auf ihren Wangen erschienen zwei mahagonifarbene Flecken und binnen weniger Stunden breitete sich diese Röte übers ganze Gesicht aus, bis man, wie es ein US-Militärarzt beschrieb, farbige kaum noch von weißen unterscheiden konnte. Ärzte bezeichneten diesen erschreckenden Effekt als heliotrope Zyanose. Sie versuchten, die Farbe so präzis zu beschreiben, wie es sonst nur Bordeaux-Weinhändler tun, weil sie glaubten, kleine Änderungen des Farbtons seien hilfreich für die Prognose. Einem Arzt zufolge handelte es sich um ein intensives rötliches Pflaumenblau. Solange Rot vorherrschte, bestand Anlass zu Optimismus. Sobald sich jedoch eine violette, Lavendel- oder malvenfarbene Nuance ins Rot mischte, waren die Aussichten düster. Und Blau verdunkelte sich zu Schwarz. Zuerst verfärbten sich die Extremitäten, die Hände und Füße, einschließlich der Nägel, dann kroch es schwarz die Glieder empor und erfasste Bauch und Oberkörper.
Zitat aus dem Buch 1918, Die Welt im Fieber. Wir bleiben jetzt noch ein wenig bei der spanischen Grippe, die am Ende des Ersten Weltkrieges und danach Millionen von Toten weltweit forderte. Daniela Remus.
Europa kämpft zum Jahresbeginn 1918 mit Hunger, Kälte und vielen Toten. Im April 1917 sind auch die USA in diesen Krieg eingetreten und dort, in einem Militärcamp für Soldaten, die zum Kriegseinsatz nach Europa geschickt werden sollen, meldet sich am 4. März 1918 ein Soldat krank. Mit Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber und Kopfschmerzen. Schon am Nachmittag ist die Krankenstation des Camps so überfüllt, dass ein Notlazarett aufgebaut werden muss. Diese Kranken sind die ersten dokumentierten Fälle der sogenannten spanischen Grippe, die von 1918 bis 1920 weltweit wütete. Am Anfang herrschte noch große Unsicherheit über die richtige Diagnose, berichtet der Medizinhistoriker Wilfried Witte von der Charité in Berlin.
Richtig ist, dass es am Anfang große Verwirrung gab, was für eine Krankheit das eigentlich sei. Es wurde als rätselhaft tituliert, bis man sich doch sicher war, dass es Grippe sein müsse.
Der schnelle und heftige Verlauf der Grippe war ungewöhnlich. Schon 3 Monate später konnte an manchen Frontabschnitten in Europa nicht mehr gekämpft werden. 3/4 der französischen Truppen waren an der Grippe erkrankt, ebenso die Hälfte der britischen Soldaten. Und auch auf deutscher Seite waren die Krankenraten so hoch, dass die Generäle den schlechten Zustand der Truppe für das Versagen an der Front verantwortlich machten. Aber die Krankenberichte wurden wegen des Kriegs nicht veröffentlicht. Man wollte die Schwächung der eigenen Kampfkraft geheim halten. Die Presse wurde zensiert. Das ist der Grund dafür, warum die Pandemie als spanische Grippe in die Geschichte eingegangen ist. Denn im Königreich Spanien, damals neutral, berichteten die Medien ab Mai 1918 über die sich epidemisch ausbreitende Krankheit, an der sogar der spanische König erkrankt war. Die Grippe breitete sich in Windeseile aus. In Indien, China und Afrika, Südamerika, aber auch in Australien oder Russland, selbst auf entlegenen Inseln oder in abgeschiedenen Dörfern. Jeder dritte Erdbewohner infizierte sich mit der Grippe. Etwa 2,5 bis 5% der Weltbevölkerung starben daran. Nach Schätzungen liegt die Anzahl der Toten bei etwa 50 Millionen Menschen. Die Umstände des Leidens und Sterbens waren beängstigend, wie die Berichte Überlebender deutlich machen.
Die Leiche verweste sehr rasch und der Brustkorb wölbte sich buchstäblich nach oben, sodass wir meinen armen Bruder 2-mal nach unten drücken mussten. Der Sargdeckel musste sofort geschlossen werden.
Die Sterbenden verfärbten sich bläulich bis schwarz, ihr Körper blähte sich auf. Ursache dafür war ein sogenannter Zytokinsturm, bei dem das Immunsystem quasi überreagiert, um die Krankheitserreger in den Griff zu bekommen.
Keine schönen Bilder. Aber die Europäer waren grauenhafte Bilder gewohnt nach dem Ersten Weltkrieg, der auch der erste große Krieg mit Giftgaseinsatz war. Dr. Harald Saalfellner, Mediziner, Verleger des deutschsprachigen Vitalis Verlages in Prag und Autor des Buches »Die spanische Grippe – Eine Geschichte der Pandemie von 1918«. Guten Tag.
Ja, schönen guten Abend.
Sie haben Ihr Buch über die spanische Grippe zum 100. Jahrestag veröffentlicht, vor 2 Jahren. Das Buch, aus dem wir heute zitieren, kam ebenfalls zu diesem Jahrestag heraus. Wenn man in die Literatur schaut, gibt es vor diesem Jahrestag eigentlich auch nicht wirklich viel darüber zu lesen. Obwohl damals eben mehr Menschen an der Grippe starben als im ganzen Weltkrieg davor. Weshalb war die spanische Grippe so lange ja quasi vergessen?
Sie war nicht vergessen in den Vereinigten Staaten, wo schon in den 20er, 30er Jahren eine intensive Forschungstätigkeit einsetzte und auch Literatur produziert wurde. In Deutschland war die Sache anders gelegen. Deutschland hatte 1918 einen katastrophalen Krieg verloren. Man hatte schlicht andere Dinge zu tun und die ganzen 20er, 30er Jahre über vertrat man in Deutschland doch zumindest in großen Teilen noch die Ansicht, die falsche Ansicht, dass der pfeifersche Bacillus Ursache der Grippe wäre. Das war ein peinliches, aus damaliger Sicht natürlich auch verständliches, ein verständlicher Lapsus. Und als 1933 die politischen Uhren neu aufgezogen wurden, hatte man kein großes Bedürfnis an tragischen, traurigen Geschichten, eher an der Heldengeschichte der Medizin. Und die war eben gerade, was die spanische Grippe anging, jetzt nicht besonders bewegend. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann hatte man überhaupt schon unter dem Gewaltblitz des Kriegsendes völlig andere Sorgen. Und als man dann auch in den Wirtschaftswunderjahren auch das ein wenig historisieren und vergessen wollte, da war einem die Grippe dann doch auch wieder nicht recht, dieses tragische Thema. So dauerte es eben ganz, ganz lang, bis man sie in den 80er Jahren auch in Deutschland langsam begann zu rezipieren.
Weiß man denn, wie die Menschen, die Staaten damals damit umgegangen sind, also 1918 und danach, die Erfahrungen mit Pandemien davor dürften damals lange her gewesen sein. Die Pestepidemien gehören eigentlich ins Mittelalter.
Ja, natürlich, in vielen gibt es Parallelen auch zum heutigen Umgang mit der aktuellen Virusproblematik. Aber es gab einige doch sehr, sehr gravierende Unterschiede. Zum Ersten, es herrschte noch nicht das Bild vor. In den vielen Medienberichten, die es also Zensur hin oder her doch gab, gab es praktisch niemals ein Bild. Es war eine ganz verhohlen aufgenommene Erkrankung. Man wusste zwar, dass da etwas im Gange ist, aber dieser Einfluss des Bildes, den wir heute erleben, diese drastischen Bilder, Menschen mit Infektionsgerätschaft, Also wir sehen das ja jetzt jeden Tag. Das war unseren Altvordern nicht gegeben. Sie nahmen das schlicht nicht so drastisch auf, wie wir das heute tun.
Heute gibt es jedes Jahr eine neue Impfung gegen die Grippe, aber die Menschen, die sich impfen lassen, ich habe das vorhin in der Sendung schon gesagt, sind immer noch wenige, trotz unserer Erfahrung mit der spanischen Grippe oder vielleicht auch wegen der kollektiven Verdrängung dieser Erfahrung. Wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, dass es auch in jener Zeit wurzelt, denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts stieg ja nicht nur die Medizin drastisch auf, nicht trotz so vieler Rückschläge ist es doch ein ganz erstaunlicher Entwicklungsgang, sondern es stieg auch die Medizinkritik in lichte Höhen. Es entwickelte sich eine alternative Sicht der Medizin, die also mit dem Impfen gar nichts am Hut hatte, und das wirkt ganz, ganz stark nach. Einer der bekanntesten Grippe-Nicht-Opfer, sondern ein Überlebender, war ja Franz Kafka, der Prager Franz Kafka, der gilt ja als ein exzellentes Beispiel für Medizinkritik, der hielt von den Ärzten natürlich gar nichts und neigte nur den Naturheilkundern zu. Nicht? Er ist davon gekommen.
Also Sie meinen, diese Impfgegner wurzeln auch damals in der spanischen Grippe? So lange ist das her?
Ganz bestimmt in dieser Zeit, in der spanischen Grippe, führten sie ein sehr großes Wort. Und da die Medizin ja praktisch versagte, ich verwende diesen Begriff jedoch nicht sehr gerne, denn sie hatte gar keine andere Möglichkeiten und sie tat, was im Rahmen des Denkbaren eben möglich war. Aber im Großen und Ganzen konnte sie nicht helfen. Das war natürlich Wasser auf die Mühlen der Medizinkritiker, die nun sagen konnten, seht her, denen habt ihr vertraut, es hat euch gar nichts gebracht.
Also vielleicht auch deshalb ist das kollektive Lernen aus der spanischen Grippe ein bisschen ausgefallen. Das war Harald Saalfellner, Mediziner, Verleger des deutschsprachigen Vitalis Verlages und Autor des Buches Die spanische Grippe, eine Geschichte der Pandemie von 1918. Ich danke nach Prag. Epidemie, Pandemie, Hysterie, Alarmismus und Realität, der Tag in HR2 Kultur. Noch ein Ausschnitt aus dem Buch 1918, Die Welt im Fieber, folgt hier mit einem kleinen Fazit jener Influenza-Pandemie.
War es möglich, dass die Influenza zu einem globalen Babyboom beigetragen hatte? Ja, in der Tat. Und zwar aufgrund der Art und Weise, wie die Influenza sich ihre Opfer wählte. Die spanische Grippe war gezähmt, hatte die Menschheit aber stark verändert. Dadurch, dass die Influenza Menschen in schlechter gesundheitlicher Verfassung hinweggerafft hatte, also Personen, die bereits an Malaria, TBC und anderen Krankheiten litten, war die Bevölkerung zwar dezimiert, aber insgesamt jetzt in gesünderem Zustand. Dies ist eine der Theorien für den sprunghaften Anstieg der Fertilität. Überlebende heirateten andere Überlebende, die per Definition gesünder und robuster waren als die Menschen, die die Grippe getötet hatte. Lässt sich also wirklich sagen, dass die Menschheit sich nach der spanischen Grippe insgesamt in einem besseren gesundheitlichen Zustand befand? Auch wenn es seltsam klingt, grob verallgemeinert kann man sagen, dass die Fortpflanzungsfähigkeit zunahm und mehr Kinder geboren wurden. Grob verallgemeinert deshalb, weil die Kinderzahl ja nicht nur von rein biologischen Faktoren abhängt, sondern zum Beispiel auch von religiösen und ökonomischen Aspekten. Doch es gibt noch weitere Hinweise darauf, dass sich damals insbesondere Männer in einer besseren gesundheitlichen Verfassung befanden und dass vor allem ihre Lebenserwartung stieg.
Ich denke das jetzt mal nicht weiter in Sachen Corona, sondern wir gucken an Nordrhein-Westfalen an. Ist es in Nordrhein-Westfalen ist ein mit dem Coronavirus infiziertes Ehepaar, wir haben das schon erwähnt, trotz aller Symptome einer Infektion zur Kappensitzung des Karnevalsvereins in der Ortschaft Gangelt gegangen. Dort waren 300 Besucher. Das hört sich nach einem etwas größeren Infektionsherd an und genau nach dem Verlauf, den die Gesundheitsämter auf jeden Fall vermeiden wollen. Was passiert jetzt dort? Findet das Gesundheitsamt alle Menschen, die mit den Infizierten in Kontakt waren? Eine der Infizierten ist Kindergärtnerin, das heißt, viele Familien sind betroffen, werden nun im Kreis Heinsberg zwischen Mönchengladbach und Aachen Dörfer abgeschottet und komplett in Quarantäne genommen? Aus eben diesem Kreis Heinsberg, Thomas Wenkert.
Dem Kreis Heinsberg ist offenbar ein erster Erfolg bei der Bekämpfung des Coronavirus gelungen. Nach einem öffentlichen Aufruf haben sich fast alle Besucher einer Karnevalssitzung Mitte Februar in der Ortschaft Gangelt-Langbruch gemeldet. Diese Veranstaltung soll Ursprung sein für die Vielzahl von Coronavirus-Fällen in Nordrhein-Westfalen. Der erste Erkrankte, ein Geschäftsmann aus Gangelt, hatte hier mit seiner Ehefrau gefeiert. Rund 50 Mitarbeiter des Kreisgesundheitsamtes sind seit Dienstag im Einsatz. Landrat Stefan Pusch lobte heute die Hilfe der Bevölkerung.
Also ich kann den Bürgern hier im Kreis wirklich nur ein Kompliment machen, beziehungsweise den Besuchern der Kappensitzung, waren ja nicht alles nur Bürger aus dem Kreis. Ich denke mal, wir haben rund 300 Rückmeldungen auch und gehen davon aus, dass wir so ziemlich alle auch erreicht haben. Das heißt also, wir wissen von den Kontaktdaten und werden da jetzt weiteres abklären mit den Betroffenen.
In der Gemeinde Gangelt, die als Hauptkrisenpunkt gilt, ist das öffentliche Leben fast zum Erliegen gekommen. Hier nimmt auch die Zahl der Verdachtsfälle weiter zu. Viele Menschen hatten Kontakt zu dem Ehepaar, das als erstes am Coronavirus erkrankt ist und derzeit in der Uniklinik Düsseldorf behandelt wird. Jeden Tag melden sich mehr Mitarbeiter krank, wollen vorsichtshalber zu Hause in Quarantäne gehen, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Gangelt, Bernhard Thohlen. Er will noch nicht ausschließen, dass seine Kommune zum Sperrbezirk wird.
Wir merken ja jetzt schon, durch die Quarantäne der Kappensitzungsteilnehmer des Kindergartens fallen immer mehr Menschen aus. Wir haben schon 2 Löschgruppen abgemeldet. Irgendwann sind wir alle betroffen und dann kann es halt auch passieren, dass wir für eine gewisse Zeit abgeschottet werden müssen. Da müssen wir dann auch mit leben. Wir werden Lösungen finden, wenn wir alle vernünftig und gelassen bleiben und versuchen, zusammen diese Situation durchzustehen.
Christiane Walsamidis aus Wegberg sitzt seit Dienstag zu Hause in Quarantäne. Die Krankenschwester des Hermann-Josef-Krankenhauses Erkelenz war eine der ersten, die sich um das infizierte Ehepaar aus Gangelt gekümmert hat. Sie ist aus Vorsicht bis zum 6. März von der Arbeit freigestellt.
Ich denke, Ruhe zu bewahren ist jetzt das oberste Ziel und das werde ich auch tun. Die Versorgung ist gewährleistet insofern, dass ich halt Familie und Freunde habe, die mir die Lebensmittel vor die Tür stellen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da ist man ja Gott sei Dank übers Netz sehr gut auch verbunden.
Um die Versorgung der Menschen, die derzeit in Quarantäne leben, kümmern sich auch zahlreiche Supermärkte. Sie bieten einen Lieferservice an.
Thomas Wenkert über die Situation in der Gemeinde im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen, wo das Coronavirus ausgebrochen ist. Dieser Ausbruch des Coronavirus in Nordrhein-Westfalen hat auch politisch interessante Konsequenzen. Der Ministerpräsident von NRW, Armin Laschet, und der aus NRW stammende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sind gerade noch als Team für den künftigen CDU-Vorsitz aufgetreten. Eine Infektion weiter und sie streiten sich darüber, was man nun zu tun habe und wer von beiden das wohl besser im Griff habe. Aber was ist nun die Konsequenz aus einem Infektionsherd wie in der NRW-Gemeinde Gangelt? Was würde in einer Großstadt wie Frankfurt geschehen? Dr. Anthony Walzock, Leiter der Infektiologie und Hygiene beim Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt. Guten Tag.
Guten Tag.
In Nordrhein-Westfalen handelt es sich bei dem Ausbruch von Corona um eine eher, für Nordrhein-Westfalen gesehen, ländliche Gegend, also kleinere Dörfer und Städtchen. Wenn man sich das Ganze jetzt übertragen auf Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet, also die verdichtete Metropolregion, vorstellt, was macht man dann in einer Großstadt? Da kann man ja nicht mehr diskutieren darüber, eine ganze Großstadt abzuschotten, oder kann man das?
Wir können das nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen für eine Großstadt wie Frankfurt. Wir sind sehr, sehr stark vernetzt. Wir haben sehr viele Bürger, die in Frankfurt arbeiten, an anderen Orten wohnen. Frankfurt wird mit inklusive des großen Flughafens sicherlich nicht unter Quarantäne genommen und abgeschottet. Halte ich in der aktuellen Situation ohnehin für völlig entbehrlich. Das werden wir nicht tun und das muss man auch nicht tun.
Wie sehen denn Pandemiepläne, wenn jetzt die Pandemie ausgerufen wird und das sozusagen eine Stufe weitergeht, weltweit, was die WHO angeht, die Weltgesundheitsorganisation, wie sehen denn Pandemiepläne für so eine Großstadt wie Frankfurt überhaupt aus? Was machen Sie dann?
Der Pandemieplan, der entwickelt worden war, war damals im Rahmen der Influenza-Pandemie auch entwickelt worden. Und dann haben wir natürlich eine andere Situation. Eine Pandemie, das müssen wir uns so vorstellen, bedeutet auch eine Vielzahl schwerer Erkrankungen. Das medizinische Versorgungssystem kommt an seine Grenzen oder ist überlastet. Dann müssen andere Prioritäten getroffen werden. Es muss geschaut werden, ob in den Kliniken Wahleingriffe aufgegeben werden, ob man sich jetzt als Schwerpunkt auf dieses Krankheitsbild, damals war es die Grippepandemie, konzentriert, dann wäre das eben auch die Aufgabe, diese Patienten vorrangig zu behandeln. Ein Aspekt medizinischer Bereich. Ob man dann Praxen dafür dann speziell nochmal ausdeutet, die vorrangig diese Patienten behandeln. Da gibt es viele verschiedene Modelle, kommt auf die Anzahl der und die Schwere der Erkrankungen an.
Das heißt, man würde dann andere medizinische Behandlungen, die jetzt nicht unbedingt sein müssen, verschieben, auch damit die Krankenhäuser Kapazitäten haben.
Das ist richtig. Das ist im Zuge eines Pandemieplans einer der vielen verschiedenen Notwendigkeiten. Es gibt noch weitere Stufen im Rahmen eines Pandemieplans, dass man auch schaut, wie sind unsere Infrastrukturen aufgebaut. Wir haben ja auch sehr sensible Infrastrukturen. Da ist der öffentliche Nahverkehr, es ist Strom, Wasser, es ist Versorgung der Bürger. Dass man schaut, wenn flächendeckend sehr, sehr viele Menschen krank werden, dann trifft es auch die Arbeitsstrukturen, die für die Versorgung einer solchen Stadt von großer Bedeutung sind. Und da gibt es auch Pläne, die nenne ich dann jetzt mal übersetzt, das sind dann innerbetriebliche Pandemiepläne. Wie geht ein großes Unternehmen damit um?
Und wie geht man, Sie haben das eben schon erwähnt, mit einem großen internationalen Flughafen um, über den ganz viele potenzielle Infizierte kommen könnten?
Wenn ich jetzt sage, ich habe potenziell Infizierte und ich weiß, wie Infizierte zu erkennen sind, dann wird es mit Sicherheit auch Maßnahmen geben, um zu schauen, kann ich diese Patienten sind ja die, die erkrankt sind, kann ich die Erkrankten überhaupt erkennen. Wenn ich jetzt aber eine Situation habe, wo Infizierte, die bereits in dem Fall ein solches Virus in sich tragen, überhaupt nicht zu erkennen sind, weil wir haben eine sehr lange Inkubationszeit, also Zeitpunkt Ansteckung bis Erkrankungsbeginn, und sind aber bereits ansteckend, dann kann ich die ohne weiteres nicht erkennen. Also das heißt, wir haben Passagiere, die haben kein Fieber oder die sehen nicht wirklich krank aus, fühlen sich auch nicht wirklich krank. Die kann ich so damit überhaupt nicht erkennen. Und deshalb sind viele Maßnahmen, das hat man auch in der Vergangenheit gesehen, 2003 gab es SARS, also das war ja damals ein sehr, sehr schweres Krankheitsbild. Da hatte man dann weltweit ganz häufig Thermoscreening durchgeführt und feststellen müssen, nachträglich, es hat nichts gebracht. Man hat keine tatsächlichen Patienten damit erfassen können. Also da sind Grenzen gegeben. Es geht dann eher darum zu schauen, dass Erkrankte, die offensichtlich bereits erkrankt sind, nicht auf ein Flugzeug gehen, also ein sogenanntes Exit Screening. Das ist eine Maßnahme und man wird sich in einer solchen Situation vor allem auf die Erkrankten konzentrieren müssen. Das heißt, um zu erkennen, welche Bevölkerungsgruppen sind besonders betroffen. Sind es die Säuglinge, sind es die Kinder oder sind es eher die älteren Menschen, die schwere Begleiterkrankungen haben?
Was bedeutet das Ganze jetzt für die Menschen in der Stadt? Denken Sie, dass es sinnvoll sei, da mit Masken herumzulaufen? Ich habe das schon gesehen, also war in der Stadt. Ich bin auch gestern mit dem Zug gefahren, da saßen auch einige Menschen, der kam nicht aus Italien, mit diesen Masken herum. Hat das Sinn?
Auf gar keinen Fall. Also ich bin froh, dass Sie diese Frage stellen. In Asien, im asiatischen Raum, ist das gebräuchlicher, die Bevölkerung ist daran gewöhnt. Aber da muss man auch sagen, geschuldet aus der Historie, damals 2003 war das SARS, da war das sicherlich notwendig. Jetzt aktuelle Situation hier Mitteleuropa auf keinen Fall. Es macht keinen Sinn, im öffentlichen Raum mit Mund-Nasen-Schutz oder sogar stärkeren Atemschutzmasken zu laufen. Auf keinen Fall. Es gibt Engpässe irgendwann bei den Masken und die sollten dann den Personen vorbehalten bleiben, die tatsächlich Erkrankte, ob das jetzt Grippeerkrankte sind oder ob das Covid-Erkrankte wären, sollten zukünftig mehr Covid-Fälle dann bekannt werden, dass man die Masken eben für das Personal vorbehält, die tatsächlich diese auch benötigen. Es ist nicht der normale U-Bahn-Fahrer, S-Bahn-Fahrer, der zur Arbeit fährt oder einkaufen geht. Das muss nicht sein.
Weil Sie die Grippe eben erwähnt haben, kann es sein, dass jetzt die zusätzliche Sensibilität, vielleicht auch bei manchen bis hin zur Panik, was das Coronavirus angeht, dazu führt, dass endlich mal das greift, was Sie und andere Hygienemediziner seit Jahrzehnten sagen, über die Grippe, dass man sich vorsehen soll? Kann es sein, dass wir jetzt auch deshalb eine bessere, weil schwächere Grippesaison haben, weil die Menschen sich jetzt mehr vorsehen?
Es wäre sehr schön und wünschenswert, wenn es so wäre. Allein ich zweifle daran. Also wir haben immer wieder Grippesaison, die relativ mild sind, so auch dies Jahr. Und den Peak scheinen wir schon erreicht zu haben. Also unsere Influenza-Zahlen hier in Frankfurt werden langsam etwas geringer. Das heißt, wir vermuten, dass so der Höhepunkt der Grippewelle bereits überschritten ist. Es wäre schön, ich hoffe, Sie behalten recht mit Ihrer Vermutung. Vielleicht könnte es ja sein, dass jetzt die Menschen endlich anfangen, vernünftig Hände mit Wasser und Seife zu waschen. Dass sie sich jetzt nicht unbedingt, wenn sie irgendwo in der U-Bahn die Haltestangen angefasst haben, Türklinken damit dann in die Augen greifen. Dass sie nicht ihr Gegenüber ins Gesicht husten, Sie kennen das, bitte in die Ellenbeuge husten. Die ganz normalen Dinge, die immer in jeder Wintersaison eben dann auch zu beachten sind. Allein schon wegen der Grippe. Die hilft, also diese Maßnahmen helfen auch zum Schutz vor einer Covid-Erkrankung, also mit dem neuen Coronavirus.
Also hier im Hessischen Rundfunk werden seit Tagen die Klinken geputzt. Also nicht von Leuten, die irgendwas wollen, sondern von Leuten, die wirklich putzen. Die Klinken im wahrsten Sinne des Wortes. Hat sowas Sinn?
Das macht insofern Sinn. Es ist eine Reduktion der Keime auf den Türklinken. Das sind nicht nur die Türklinken, Sie haben die Aufzugknöpfe, Sie haben die Handläufe im Treppenhaus, die immer wieder auch mal mit einem viroziden Desinfektionsmittel zu reinigen in öffentlichen Gebäuden, wie es jetzt bei Ihnen ja auch sind. Das heißt, viele Menschen benutzen diese Türklinken, gibt eine Keimreduktion. Ja, das kann man in der Grippesaison tun, das ist richtig, entbehrt aber nicht der Tatsache, dass Sie, bevor Sie jetzt zum Essen in die Kantine gehen zum Beispiel, sich vorher die Hände waschen. Weil die Umgebung ist nun mal nicht steril, ist auch gut so. Wir würden krank werden, wenn die Umgebung steril wäre. Also bitte immer Hände waschen, Wasser und Seife vor dem Essen. Dass man das nach dem Toilettengang macht, glaube ich, das sollte ich gar nicht erwähnen müssen. Das ist eigentlich selbstredend.
Ja, ich hoffe, dass das selbstredend ist, aber bin mir da nicht so sicher. Lieber Herr Dr. Walczok, was ich höre von Ihnen ist, bitte keine Panik. Das ist doch die Botschaft, oder?
Das ist die Botschaft, das Leben geht ganz normal weiter. Bitte die Vernunft nicht ausschalten, sondern in der Grippezeit, wie wir sie aktuell noch haben, auch wenn sie abklingt, die üblichen Maßnahmen, die man kennt, einfach berücksichtigen. Wenn Sie krank sind, zu Hause bleiben. Wenn Sie einen Gegenüber haben, der offensichtlich grippal ist, den bitte jetzt nicht herzen und einen engen Kontakt haben. Und zu Hause immer wieder mal lüften, das bringt die Viren dann ins Freie. Das entlastet dann auch die Virenbelastung im eigenen Raum. Ganz banale Dinge, die reichen völlig aus. Und bitte keine unnötige Angst und Panik.
Der Leiter der Infektiologie und Hygiene beim Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt, Dr. Anthony Walczok. Recht herzlichen Dank. Epidemie, Pandemie, Hysterie, Alarmismus und Realität. Das war der Tag. Morgen ist ein neuer Tag. Wenn Sie was versäumt haben, dann können Sie uns natürlich wie immer nachhören bei hr2.de oder in der ARD-Audio-App. Dort finden Sie uns als der Tag von hr2. Wir sind das Original. Tschüss, bis morgen, sagt Florian Schwind.